D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und wir schließen heute mal kurz die Augen und machen sie wieder auf und sagen, oh, wie schön ist Griechenland. Eigentlich soll ich das Wort gar nicht in den Mund nehmen. Das hat mir die Redaktion gewissermaßen verboten. Okay, ich mache es heute auch nur einmal. Alle reden von der Krise in und um Griechenland. Und dabei gerät völlig außer Sicht, was für ein tolles Land das eigentlich ist. Wir zoomen uns heute heran an Griechenland und gucken auf die Seiten, die wir alle nicht wirklich auf dem Schirm haben, dass Griechenland zum Beispiel sehr gute Basketballer hat. Wie die Musik jenseits von Syrtaki klingt und warum die hellenische Automobilindustrie vielleicht bald wieder richtig Vollgas gibt. Ganz weit vorne. Unsere Redaktionskonferenz zu Griechenland. Ich bin Verena von Geiz und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, die Redaktionskonferenzen, wir sprechen über Griechenland. Und da hat der ein oder andere von euch sicherlich schon vom Hafen von Piräus gehört. Der ist weltbekannt. Ich kenne den nicht aus eigener Anschauung, aber er ist mir ein Begriff, seit ich Kind war, nämlich weil ich Asterix bei den Olympischen Spielen gelesen habe. Da laufen nämlich Asterix und seine Kumpels an dem Hafen ein, weil sie bei den Olympischen Spielen mitmachen wollen. Unser Reporter Panayotis Gavrilis steht aber jetzt live und persönlich dort. Panayotis, wo bist du gerade und was passiert da gerade?
Ja, wie man vielleicht im Hintergrund hören kann, Schiffe fahren hier ab. Piräus ist einer der größten Passagierhäfen Europas. Also direkt vor mir ist ein kleines Boot, das geht nach Ägina. Das ist eine Insel 40 Minuten von hier entfernt. Die ist gleich startbereit. Denn Griechenland ist ja viel mehr als Athen. Hier von Piräus geht es in die ganze griechische Inselwelt. Ob mit der langsamen und günstigeren Autofähre oder mit den schnellen sogenannten Delfinbooten, die wie kleine Wasserjets über die Wasseroberfläche schießen. Also von hier geht es zu den Ruhr-Oasen, die Inseln Griechenlands.
Von denen ja alle auch immer so schwärmen. Weißt du eigentlich, wie viele griechische Inseln es gibt?
Ja, das Internet ist da wesentlich schlauer als ich. Da findet man aber auch unterschiedliche Angaben. Ich habe ja nochmal gefragt. Also alle sagen, so um die 3000 sollen es circa sein. Das sind dann knapp über 80% aller Inseln im Mittelmeer. Die nationale Tourismusbehörde legt noch einen drauf und spricht von 6000 Inseln. Sie zählt aber auch größere unbewohnte Felsbrocken, verstreute Inselchen dazu. Man sollte wissen, also bewohnt sind wohl 227, also etwas über 200 Inseln. Und zum Teil sind sie vom griechischen Festland weiter weg als zum Beispiel von der Türkei. Ein Beispiel, Chios ist nur ein Katzensprung entfernt zu Izmir, also man kann rüberwinken. Und witzig ist, dass viele Griechen dort zum Beispiel immer aufs türkische Festland fahren, um dort einzukaufen vom Markt. Und sie fahren morgens hin und mittags dann wieder zurück.
Du hast schon gerade gesagt, es geht vor allem auch darum, dass viele Griechen diese Inseln nutzen und von da dann nochmal aufs türkische Festland hüpfen. Welche Rolle spielen denn die Inseln für die Griechen und auch für die griechische Identität?
Ja, ich gebe die Frage gleich mal weiter an Yannis. Er ist 33 Jahre alt, verkauft seit 15 Jahren Tickets hier am Hafen von Piräus. Und er sitzt gerade in seinem Plastikkassenhäuschen. Die Sonne knallt voll auf seine Stirn. Yanni, posso sumadikaine tanisia ya tus Ellenes?
Είναι πολύ σημαντικά τα νησιά για τους Έλληνες, γιατί είναι μια φυγή από την καθημερινότητά τους. Όταν είσαι σε μια μεγαλούπολη με τα καυσαέρια, το άκος και όλη την καθημερινότητά σου, φυσικά είναι μια μεγάλη διέξοδο στα νησιά.
Also er sagt, die Inseln sind sehr wichtig für die Griechen, damit die Menschen entspannen können, gerade für die Athener. Sie können auf den Inseln abschalten, können baden gehen, raus aus dem lauten, hektischen Alltag Athens. Yanni, wie unterscheidet sich denn das Inselleben vom Stadtleben? Πώς διαφέρει η στα νησιά από τη ζωή στις πόλεις?
Κοιτάξτε, το χειμώνα είναι λίγο δύσκολο να ζει στα νησιά, γιατί είναι πιο ερημικά, δεν υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχει και σύνδεση καθημερινώς με την Αθήνα, οπότε είναι λίγο δύσκολο. Το καλοκαίρι μπορώ να πω ότι είναι πολύ πιο ωραία η ζωή εκεί, δηλαδή μιλάμε για 6 μήνες το χρόνο, όταν μπορεί να κάνεις τα μπανάκια, να είσαι πιο χαλαρός, να έχεις τους τουρίστες, να έχεις μια άλλη καθημερινότητα από ότι εδώ στην Αθήνα, που είναι όλα, τα ξέρεις, κινούνται όλα πολύ γρήγορα.
Also er sagt, naja, man muss unterscheiden. Also im Winter ist es auf den Inseln relativ einsam. Er hat mir vorhin auch erzählt, es gibt eine Verbindung zum Beispiel nur zweimal in der Woche. Im Sommer ist es fast täglich auf einer Insel. Sonst aber im Sommer, sagt er, also 6 Monate im Jahr ist es eigentlich ein Traum. Du kannst hinfahren. Es ist ein entspanntes Leben. Die Leute sind viel, viel cooler drauf, viel entspannter. Und du kannst wirklich abschalten, weg von dem Stadtleben in Athen, ein bisschen entschleunigen.
Ist das dir denn vertraut? Also hast du selber auch eine Lieblingsinsel, wo du hinfährst? Und wenn ja, warum gerade die?
Ja, ich kenne das sehr gut. Da ein Teil meiner Familie aus Kreta kommt, muss ich jetzt etwas parteiisch sein. Also Kreta ist einer meiner Lieblingsinseln, denn es ist irgendwie auch eine besondere Insel. Es ist einer der größten Griechenlands und auch im Mittelmeerraum und ist sehr vielfältig. Also du hast einerseits menschenleere Traumstrände, türkises Wasser, dann hast du Berge, auf denen du auch im Winter mal snowboarden kannst. Du hast einsames Dorfleben ohne Handyempfang oder eben pulsierendes Nachtleben in der Stadt Heraklion, auch Little Athens genannt. Und im Winter, ein ganz großer Vorteil, sind es immerhin noch 10 Grad plus. Es heißt sogar, Kreta könnte locker alleine überleben, also ohne Festland, weil es alles hat. Muss wenig importieren an Nahrungsmitteln und ist berühmt auch für sein Olivenöl und für die Tsikoudia, das ist die kretische Variante von der Daiquiri. Also du hast im Prinzip alles, was du brauchst, deswegen mein Favorite Kreta.
Das klingt so, als sollte man da auch mal hinfahren.
Auf jeden Fall. Also ich gucke gerade, in einer Stunde fährt das Schiff, die Fähre nach Kreta. In 8 bis 12 Stunden ist man da. Ich würde eigentlich direkt reinhüpfen und mich auf dem Deck dann noch sonnen und auf Athen zurückblicken.
Panayotis Gavrilis, unser Reporter, gerade im Hafen von Piräus live zugeschaltet. Wir hören dich später in der Sendung auch nochmal. Ich habe noch eine Frage. Das offenbart mich jetzt natürlich als totale Banausin. Aber der Jannis hat ja, wir haben gerade den Jannis gehört. Und für mich, die gar kein Griechisch kann, klang das unfassbar schnell. Hat der wirklich schnell geredet?
Ja, er hat schnell geredet. Also ich glaube, er ist so ein, ja, wie soll man sagen, vielleicht nicht ein Urgestein, aber das ist so der Athener, der sehr teilweise auch nuschelt. Also die Übersetzung war eben gerade auch etwas frei. Also es gibt auch viele Füllwörter. Er hat auch gesagt, so mein Freund. Also weißt du so, er hat relativ schnell geredet. Man muss auch sagen, zum Beispiel auf den Inseln gibt es auch andere Dialekte. Also auch Griechisch ist da sehr vielfältig.
Wir reden über Griechenland. Und wo es ganz weit vorn ist, ganz klar, es ist natürlich beim Wetter ganz weit vorn. Das ist einfach viel besser als hier. Wobei im Moment haben wir, glaube ich, durchaus griechische Sommerverhältnisse. Aber durch dieses gute Wetter wachsen eben dort viele Früchte, die wir hier in Deutschland dann mit Freude futtern. Das griechische Obst ist Exportschlager. Und Armin Himmelrath aus unserer Redaktion hat sich quasi den Obstkorb vorgenommen. Armin, du hast dich mit Fruchtexport beschäftigt. Welche Früchtesorten sind es denn, die wir besonders importieren?
Ich fange mal mit einer an, die vielleicht bei diesen über 30 Grad Temperaturen heute und auch in den nächsten Tagen sich großer Beliebtheit erfreuen dürfte, nämlich der Wassermelone. Ich jedenfalls mag die sehr, sehr gerne.
Ja, lecker. Ich auch. Und mein Hund auch.
Das liegt natürlich daran, dass die Wassermelone weit über 90% reinen Wasseranteil hat. Das heißt, wenn man die isst, man wird eigentlich nicht satt, man trinkt eigentlich. Ja, also man isst trinken, wenn man so möchte. Es gibt 150 Sorten Wassermelonen in der Welt, ungefähr. Aber interessanterweise für den Markt, vor allem für den deutschen Markt, sind eigentlich nur 2 Sorten interessant. Das eine ist die sogenannte Crimson Sweet. Die sieht aus wie die, ich nenne das jetzt mal die grüne mit den Schwangerschaftsstreifen.
Wo so ein bisschen weiß
ist. Ja, so weiße Streifen drauf, genau. Und die andere ist einfach die, die nur grün ist, das ist dann die Sugar Baby. Und jetzt ist natürlich, da wir in der Sendung über Griechenland reden, es nicht erstaunlich, dass einer der Hauptlieferanten für Deutschland für Wassermelonen natürlich Griechenland ist. Simone Voss hat mir das erzählt, die arbeitet hier in Köln bei Mare Atlantico in der Obstabteilung.
Also momentan ist Saison für große Wassermelonen, die werden sehr gerne gekauft, das ist mit Kernen die Ware. Das Meer, die Sonne, das ist natürlich ein hervorragendes Klima für diese Ware. Und das sind besondere Züchtungen, die halt sehr gerne in Deutschland genommen werden. Bei der guten Wassermelone kommt es darauf an, dass die einen gewissen Anteil natürlich an Zucker hat und halt sehr viel Wasseranteil hat, also dass sie sehr frisch wirkt, besonders wenn sie kalt ist. Man isst die am besten kalt.
Und dann hat mir Simone noch gesagt, man soll Schafskäse noch dazu nehmen und einen leckeren Weißwein und einen Rezina. Natürlich auch griechisch, logischerweise. Und das wäre dann so die richtige Mischung aus Süße, viel Wasser, ein bisschen was Salziges und eben auch ein Schluck Wein.
Wäre auch die Alternative zu den Honigmelonen mit Parmaschinken aus Italien.
Ja, das wäre die andere Variante. Ja. Da geht es ja auch um süß und salzig zusammen. Genau.
Aber das sind ja nur nicht die einzigen landwirtschaftlichen Produkte, die Melonen und der Schafskäse, die aus Griechenland zu uns kommen, oder?
Nee, genau. Also es gibt natürlich viel, viel mehr. Das hängt von der Jahreszeit ab, ist klar. Die haben in Griechenland nun den Vorteil, du hast es eben schon gesagt, mit dem Wetter, sodass dort einfach viel mehr im Laufe des Jahres auch angebaut werden kann. Die Nichtnutzungszeit der Felder ist viel, viel geringer. Und da ist natürlich, wenn man sich das im Jahreslauf so anguckt, schon einiges, was auf unseren Tellern landet aus Griechenland. Wir haben ja eben von Simone Voss schon gehört, dass es eben dort den Handel gibt, die leben davon, aber das ist natürlich nicht der einzige Großhändler Mare Atlantico, sondern es gibt ganz, ganz viele. Und das ist nun wirklich ein Umsatzbringer, sowohl für die griechische Wirtschaft als auch für die deutsche Importwirtschaft. Und das geht eben, weil es so viele Früchte gibt im Jahresverlauf. Simone Forst hat das mal so aufgelistet.
Im April fängt es an mit griechischem Spargel. Da gibt es ganz große Felder in Kavala. Danach Frühkartoffeln, griechische, wobei die nicht so viel nach Deutschland verfrachtet werden. Und dann fängt die Melonenzeit ungefähr Ende Mai, Anfang Juni an. Und dann kommen jetzt gerade die Aprikosen jetzt zu der Jahreszeit und die Kirschen. Und Kiwis haben wir ganz vergessen. Kiwis gibt es auch aus Griechenland. Griechen-Kiwis sind auch Standard. Das ist viel Supermarktware, was in Schalen verpackt wird. Die Neuseeländer machen ja schöne Label überall einzeln drauf, aber die Griechen verpacken die meistens als Schalenware. Wir haben die lose Ware natürlich, die etwas bessere, aber wir haben die auch, ja.
Schalenware, finde ich auch ein schönes Wort. Aber tatsächlich Kiwis aus Griechenland?
Ja, Kiwis aus Griechenland. Ich habe selber auch gestaunt. Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also mir ging es jedenfalls so, dass ich dachte, Kiwis, das ist natürlich Neuseeland. Was sonst? Wo sollen die herkommen? Ich habe dann auch mal so ein bisschen Zahlen rausgesucht. Es gibt so den World Food Report und solche Sachen, da tauchen sowas auf. Und der größte Kiwi-Produzent der Welt ist tatsächlich nicht etwa Neuseeland, sondern, rate mal, das Licht in Europa, es ist nicht Griechenland. Nicht Griechenland. Also es ist so, die Neuseeländer waren vor 30 Jahren mal tatsächlich der größte Produzent, aber mittlerweile sind sie abgerutscht auf Platz 2, überholt worden von Italien tatsächlich, dann Neuseeland, dann Chile, danach auf Platz 4 Frankreich und auf Platz 5 Griechenland. Also unter den Top 5 drei EU-Länder. Und das macht die EU tatsächlich, wenn man sie sozusagen als gesamten Wirtschaftsraum nimmt, mit Abstand zum größten Kiwi-Produzenten der Welt. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Und die meisten Kiwis, die dann in Griechenland nochmal speziell produziert werden, haben wir gehört, ist Schalenware, kommt in diese Plastiktöpfchen. Die landet aber dann eben nicht in Deutschland interessanterweise, sondern die allermeisten gehen nach Russland.
Das hätte ich jetzt auch überhaupt nicht vermutet.
Neue Einsichten in das Kiwi, weltweite Kiwi-Geschäft.
Ein griechischer Bauernobstsalat zusammengestellt von unserem Reporter Armin Himmelrath. Vielen Dank. Wir wollen auch über griechische Musik sprechen, wobei natürlich die Frage ist, wie klingt jetzt gleich nochmal griechische Musik? Und wir wollen nicht über Sotaki-Tanz reden. Ein bisschen Aufschluss gibt ja der Eurovision Song Contest. Daher kennen wir zum Beispiel auch den Sound vom griechischen Superstar Sakis Rouvas. This is our night. This is our night. Aber natürlich gibt es noch viel mehr zu entdecken. Und dabei hilft mir jetzt Musikjournalist Heiko Bär, ist hier im Studio. Schönen guten Abend, Heiko.
Hallo.
Heiko, wie breit ist denn die Musikszene in Griechenland eigentlich aufgestellt?
Die ist sehr breit aufgestellt, kann man sagen. Also einfach, um mal so fluffig reinzukommen in das Ganze. Also wie klingt momentan der erfolgreichste Song in Griechenland? Der klingt nämlich so.
Okay, wer ist das?
Das ist Nikos Vertis. Das ist ein sehr schnieker Grieche, der in den Niederlanden geboren ist. Und man hört es so vom Sound her, geht das so ein bisschen Richtung Justin Timberlake. Dann gibt es natürlich gerade so ganz, ganz klassische, passend jetzt hier zum Wetter, zum so Sommerstrand-Liebe-Nummern wie von Shaya Hansen.
Sunshine, das sagt ja alles.
Der Titel sagt wirklich alles. Der ist für diese Zeit, glaube ich, auch geschrieben. Also Shaya, das ist ein Ex-Mitglied der Girlband High Five. Und da merkt man ja auch schon an den englischsprachigen Namen, die zielen so ein bisschen auch aufs Ausland.
Also kann man jetzt sagen, das ist der aktuelle Sound der griechischen Charts?
Das ist der Chart-Sound.
Ja. Klingt jetzt für mich so, als wären das vielleicht auch eher die ein oder andere Eintagsfliege dabei. Was gibt es denn sonst noch also in der griechischen Musikszene, was so ein bisschen breiter aufgestellt ist?
Also es gibt das genaue Gegenteil zu den Eintagsfliegen. Es gibt die Leute, die wirklich ganz lange dabei sind, die irgendwie so ein Standing haben, wie vielleicht in Deutschland, keine Ahnung, Grönemeyer oder Lindenberg oder so, also ewig dabei und in der Kultur verwurzelt. Das ist in Griechenland zum Beispiel Yannis Agelakas, das ist, der macht so griechischen Folk mit so etwas schrägen Momenten. Ja, der ist schon seit den 80ern dabei. Der war zuerst in Punkbands, da 2001 dann auch Solo. Und das füllt ihn auch nicht aus. Der ist dazu auch noch Schauspieler und gibt Gedichtbände raus. Also so ein Typ Tausendsasser quasi. Oder da haben wir noch den Thanasis Papakonstantinou, einer der bekanntesten Singer-Songwriter momentan.
Das klingt aber wirklich mehr so nach ein bisschen Volksmusik.
Das ist schon so ein bisschen Volksmusik. Das ist jetzt so einer der Songs, der hat eine ziemliche Bandbreite. Also zwischendurch klingt der auch mal nach Jazz oder nach Postrock oder eben ja, nach so wirklich alten griechischen Balladen.
Gibt es denn eigentlich auch eine Indie-Szene in Griechenland?
Ja, das gibt's auch. Also ganz viele in diesen Szenen, die gehen vom ja, klassischen Rock aus und fügen dem dann irgendwie noch so was ganz Spezielles hinzu. Villages of Ionona City zum Beispiel, das könnte man Stoner Rock nennen.
Aber durchaus noch mit besonderen Instrumenten, oder?
Kann man sagen. Also ich habe so ein bisschen gedacht, so ja, vielleicht so Queens of the Stone Age mit Klarinette. Habe ich so jetzt auch noch nicht gehört. Und vielleicht zum Schluss nochmal eine der wichtigsten Bands aus dem ja, Underground vielleicht, Mechanimal. If nothing else, a cold beat rising outside, the daylight's given up. Drone and Roll, so nennen die das. Also quasi Rock'n'Roll mit Drone-Sounds. Und ja, Mechanimal, das ist wirklich eine der wenigen Bands, die wir jetzt mal gehört haben, die auch in so ein bisschen düstere Seiten zulassen in ihrem Sound.
Okay, was würdest du denn sagen bei dem Eindruck, den du gewonnen hast? Was ist so typisch griechische Popmusik? Was macht die aus?
Ja, du hast es eben schon ja so ein bisschen angedeutet. Also ganz viele Stücke bauen irgendwie auf traditionellen Liedern, Balladen auf. Also das ist viel mehr, als man das so in der deutschen Musikszene kennt. Und dann kommt ganz oft noch so ein orientalischer Einfluss irgendwie dazu.
Heiko Bär, Musikjournalist, war das. Er hat uns griechische Musik näher gebracht, die Griechenland gerade bewegt und die nicht wirklich viel mit Udo Jürgens und griechischem Wein zu tun hat. Vielen Dank dafür. Und ganz schön heiß ist es im Moment auch in Griechenland. Zum Beispiel am Hafen von Piräus. Da steht nämlich unser Reporter Panayotis, ist zugeschaltet. Und wir wollen ein bisschen über die Umgangsformen der Menschen sprechen in Griechenland, über die wir vielleicht gar nicht so viel wissen, wie wir immer denken. Panayotis, warte mal, ich muss jetzt den richtigen. Das ist die richtige Leitung, wunderbar. Aber Panayotis, du kennst ja nun beide Mentalitäten, also die deutsche und die griechische. Was würdest du denn sagen, wo fällt dir die besonders auf und was gefällt dir im griechischen Alltag auch besonders gut?
Ja, es sind die süßen Kleinigkeiten, die ich häufig hier erlebe. Also zum Beispiel, wenn ich nach dem Weg frage, dann bekomme ich häufig poetisch formulierte gute Wünsche für meinen weiteren Weg. Also heute zum Beispiel habe ich mich hier am Hafen von Piräus durchgefragt, wo finde ich denn die Fähre nach Kreta? Und du bekommst im Idealfall natürlich die Antwort, wo du hin musst. Und als Bonus obendrauf kriegst du einen Wunsch wie Stokalona Pass. Das heißt so viel wie, du sollst ins Gute gehen, heißt das wörtlich übersetzt. Also ist auch so poetisch tatsächlich gemeint. Häufig gibt es auch so religiöse Anspielungen, die auch für nichtgläubige Menschen eine gewisse Schönheit mit sich tragen, wie ich finde. Zum Beispiel Panayama Masisu, das bedeutet so viel wie die allerheilige Maria soll dich beschützen. All das macht aus so einer kleinen Frage auf der Straße ein harmonisches Miteinander, was ich sehr mag.
Wir haben ja gerne mal dieses Vorurteil hier in Deutschland, dass das Leben in Mittelmeerländern und auch gerade in Ländern wie Griechenland ein bisschen langsamer tickt. Stimmt das? Und wie läuft das dann so?
Ja, das kann man schon sagen. Also trotz Krise, ich muss das Wort trotzdem auch mal einmal erwähnen, sind die Leute, trotzdem versuchen sie auch eine gewisse Entspanntheit zu zeigen. Für mich sind es aber vor allem die Gerüche, entweder vom süßen oder salzigen Gebäck, von Sesamringen, von Fisch, die klare Luft am Meer. Hier beginnt auch der Tag früh. Athen zum Beispiel ist eine schnelle und laute Stadt. Wer hier schon mal da war, weiß, was ich meine. Aber mittags passiert hier nicht viel. Da ist eine lange Pause. Fast alle machen Mittagsschlaf. Aber so gegen 18 Uhr, wenn in Deutschland der Abend beginnt, erwacht hier das Leben neu. Also man verabredet sich zum Kaffee. In Griechenland ist das dann erst Nachmittag. Also der eigentliche Abend beginnt erst viel später. Man sitzt draußen, schlürft an seinem kalten Frappé, diskutiert, spielt Tavli, also Backgammon. Das ist so gelebtes Miteinander und alles passiert draußen, vor allem im Sommer. Und vieles passiert spontan und ich weiß jetzt zum Beispiel noch nicht wirklich, wen ich nachher anrufen werde, um zu fragen, was der Plan noch sein könnte. Dabei leben die wenigsten, muss man auch sagen, für das Wochenende. Das heißt, auch unter der Woche verabredet man sich und bleibt bis spät unterwegs, geht abends manchmal bis Mitternacht was essen. Also diese Spontanität ist es, die hier besonders ist.
Und das geht natürlich auch in einem Land, wo es einfach auch so von den Temperaturen so ist, dass man da lange abends auf der Straße sitzen kann wahrscheinlich, oder?
Genau, also man muss sagen, jetzt so langsam geht hier auch am Hafen von Piräus die Sonne unter. Jetzt knallt sie nicht mehr so ganz. Also vorhin war es wirklich auch sehr warm. Das heißt, die Leute, die wachen vielleicht jetzt auch erst auf und verabreden sich jetzt zum Kaffee. Danach geht es so ab 8, 9 Uhr geht es dann weiter und gehen essen bis Mitternacht. Und vielleicht trinkt man noch in einer Bar dann ein weiteres Getränk.
Wenn wir nochmal auf die Mentalität der Griechen zu sprechen kommen. Wenn man so Kinofilme kennt wie My Big Fat Greek Wedding, da hat man ja den Eindruck, also Griechen sind sehr impulsiv. Und vielleicht auch manchmal ein bisschen streitsüchtig. Erlebst du das im Alltag und auf der Straße auch so?
Ja, da ist schon was dran, ohne jetzt in Stereotype zu verfallen. Hier wird lauter diskutiert. Die Leute haben einen großen Selbststolz. Hier wird mit Händen und Füßen gestikuliert. Dabei fluchen viele auch, lachen dann aber umso herzlicher. Und hier sind die Menschen meiner Erfahrung nach nicht unbedingt so nachtragend. Also selbst wenn man anderer Meinung ist, die Leute versuchen sich schnell wieder zu versöhnen. Geschichten werden gefühlt übertriebener erzählt, ausgeschmückt. In der Metro zum Beispiel wird viel, viel mehr telefoniert. Also persönliche, intime Gespräche werden geteilt. Manchmal höre ich dann automatisch zu und weiß genau über die Beziehungsprobleme von Maria Bescheid, die Jorgo viel süßer findet als Nico. Das ist aber auch irgendwie das Schöne, weil jede Kleinigkeit unterwegs, jeder Moment erzählt relativ simpel eine eigene Geschichte.
Panayotis Gavrilis, unser Reporter am Hafen von Piräus. Du hast jetzt eben gesagt, du weißt noch gar nicht, was du heute Abend machst, aber hast du irgendeine Idee, wohin, in welche Richtung es gehen könnte?
Also ich glaube, ich werde jetzt gleich eine Freundin anrufen und sagen, wie sieht's aus, wollen wir einen Kaffee trinken? Und dann wird sie sagen, ja, ich bin hier in Exarchia oder im Zentrum, komm einfach vorbei. Wir sind ja mit ein paar Leuten und dann werde ich wahrscheinlich noch eine Runde Tavli spielen zum Ausgang des Abends.
Und wie lange dauert das dann, bis man sich dann zusammengefunden hat?
Also ich bin jetzt quasi am Hafen, am anderen Ende der Stadt. Also ich bräuchte jetzt eine halbe Stunde mit der Metro bis zum Zentrum, würde dann unterwegs das Telefonat machen und dann treffen wir uns so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und dann trinken wir Kaffee oder vielleicht trinken wir auch ein Bierchen. Mal gucken.
Klingt auf jeden Fall gut. Ich wäre gerne dabei, aber ich bin hier. Wir reden über Griechenland und sagen, es ist ganz weit vorn, dieses Land. Und deswegen ist unser Hashtag des Abends eigentlich auch Candy Storm Greece. Wir möchten von euch hören, was findet ihr geil an Griechenland? Wir haben schon ein paar Rückmeldungen bekommen. Okay, Stella Platzonia sagt, Sokrates ist auf jeden Fall auch ganz weit vorne. Wolfram Thorburg spricht von Gyros, Uso und Bodenschätzen. Auch Michael Kempe gibt dem Uso auf jeden Fall den Vorzug. Wir möchten von euch aber noch mehr haben. Also noch mehr Candy für Griechenland. Schreibt uns auf Facebook. Und wenn wir über Griechenland reden und darüber, was wir daran schön finden, müssen wir natürlich auch davon sprechen, wo es besonders schön ist. Und Julia Möckel hat euch gefragt, welche schönen Orte ihr kennt.
Astakos, das würde ich weiterempfehlen. Da gibt es auch nicht so viele Touristen, da ist halt so ein kleines Dorf und da sind nicht so viele, also gibt es auch nicht so Verschmutzungen am Strand. Das Meer ist auch sehr klar. Die Umgebung ist halt sehr schön.
Direkt unten Peloponnes, also der südlichste Teil von Griechenland, wo auch die ganzen Felder sind. Da sitze ich halt gerne am Strand, weil der ohne viel Touristen ist und man sitzt da relativ alleine. Das finde ich ganz angenehm.
Gibt es auch diese bekannte Kirche, ne? mit dem blauen Dach und diesen schönen weißen Häusern, die man da sieht, wo dann die Sonne reflektiert. Das ist ein Traum, ne? Santorini müsste man besichtigen.
Wir sprechen über Griechenland. Und was ganz weit vorne ist in Griechenland. Wenn wir mal kurz 11 Jahre zurückblicken, da haben die Griechen ja sich den EM-Titel geholt beim Fußball mit ihrem Trainer, der dann den Spitznamen Rehakles bekam. Das war aber im Nachhinein betrachtet schon eher ein Zufallstreffer. Wobei das im Basketball ganz anders ist. Da sind die Griechen nämlich wirklich weit vorne. Und das weiß auch Patrick Femerling. Er ist bekannt dafür, dass er seine Socken bis zu den Knien hochgezogen hat bei seinen Spielen. Und das fällt bei einer Größe von 2,15 Meter doch auf. Und deswegen hat er den Spitznamen Socke. Patrick ist Rekordspieler der deutschen Basketballnationalmannschaft. Bis 2011 war er aktiver Spieler, dann hat er aufgehört. Und bis 2011 war er auch bei Alba Berlin immer wieder, aber eben auch viel im Ausland. Er hat in 2 griechischen Verein gespielt und ich habe vor der Sendung mit ihm sprechen können und wollte von ihm wissen, was denn Socke eigentlich auf Griechisch heißt.
Boah, jetzt wird's schwer. Handtuch heißt Pezeta, aber Socke, das wird schwer. Das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Das ist zu lange her.
Heißt aber auch, das Handtuch ist nach dem Basketballspielen noch fast noch wichtiger als die Socken.
Bei mir waren die Socken immer wichtiger, aber für manche ist das Handtuch, wenn man dann nachher reinweinen muss, auch wichtig.
Wie hast du denn deine griechischen Teamkollegen wahrgenommen? Waren die offen dir gegenüber?
Total. Also das waren auch Das war ja auch eine bunte Mischung zwischen älteren Veteranen, die schon irgendwie 3-4 Jahre älter waren als ich und ein paar Jungs, zum Beispiel der Diamantidis, der jetzt immer noch bei Panathinaikos spielt, der damals ein Jungspund war und gerade aus Saloniki nach Athen kam. Insofern, aber die waren alle sehr offen und ich habe da menschlich fast nur positive Situationen erlebt.
Was uns hier ja tatsächlich gar nicht so klar ist, dass die Griechen ja wirklich ziemlich weit vorne sind im Basketball. Hast du eine Idee, woran das liegt?
Na, sie haben eine gute Jugendarbeit. Sie haben, glaube ich, auch einen bestimmten Ehrgeiz und einen Spielwitz. Ja, sie haben so eine Frechheit in ihrem Spiel. Das ist, glaube ich, bei den Griechen so, dass auch bei so den ex-jugoslawischen Ländern so und haben aber auch eine sehr gute Einstellung zum Arbeiten und zum Gewinnen. Und gerade bei den großen Vereinen ist es natürlich so, dass der Erfolg sehr groß geschrieben wird. Da sind natürlich dann auch ein bisschen so Mäzene, die dann die Präsidenten sind, die diese Mannschaften dann auch finanzieren, zumindest größtenteils, und dann natürlich auch bestimmte Leistungen erwarten. Und nicht umsonst sind die jetzt seit ewigen Zeiten immer vorne im europäischen Basketball mit dabei.
Was war sonst noch besonders am griechischen Basketball? Also wie sind die Fans drauf?
Die Fans, die gehen schon ab. Also das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Wir haben gerade bei den Derbys, wenn Olympiakos gegen Panathinaikos gespielt hat, ich habe ja bei beiden Mannschaften gespielt, zwar immer mit 2 Jahren Pause zwischendurch, aber das waren immer dann schon, ja, irgendwann haben sie, glaube ich, gesagt, dass sie nur die Heimmannschaft, die Fans in die Halle lassen darf, weil die Ausschreitungen einfach zu groß waren. Also es war schon dann, teilweise haben sie sich geprügelt, dann Leuchtraketen aufs Feld oder auf die gegnerischen Fanblock und ich empfand das weniger als bedrohlich, als extra Motivation. Also manchmal war es dann schon, also wenn man vor allem so dann Bilder danach gesehen hat, hat man schon gedacht, das war schon ganz schön wild, wenn irgendwie die Stühle rausgerissen wurden und so Richtung Feld geschmissen wurden. Aber man muss sagen, das hört sich immer super wild und aggressiv an, aber das ist natürlich auch so ein bisschen Ventil und, glaube ich, auch so ein, Religion ist immer so ein schwieriges Wort, aber schon ein sehr, sehr hohes Maß an Identifikation mit seinem Verein.
Hast du heute noch Kontakt zu alten Kollegen oder Freunden aus der Zeit?
Sporadisch schon, ja. Also gerade wenn irgendwie Basketball irgendwas Großes ist und man schaut sich das an, dann sieht man sich und dann quatscht man irgendwie 5 Minuten. Aber es ist natürlich schon so, dass ja auch die Tagesabläufe so konträr sind. Ja, gerade beim Profispieler, das war bei mir ja auch so, als ich noch gespielt habe, hast du, keine Ahnung, sagen wir, du hast um 11 Training und hast dann nochmal um 19 Uhr Training und dann zwischendurch hast du noch Video und Kraft und so und dann hast du mal unter der Woche einen Tag frei. Da hat natürlich keinen anderen Tag frei auf der ganzen Welt, der normal arbeitet. Jetzt bin ich, also was heißt normal arbeiten, aber ich bin ja auch von morgens bis abends damit beschäftigt. Und da sind die Lebensrhythmen schon ein bisschen konträr. Aber wenn man sich sieht, freut man sich. Und wenn man es schafft, irgendwie mal zu telefonieren, dann freut man sich noch umso mehr.
Was vermisst du an Griechenland?
Also es ist natürlich ein Gewöhnungsprozess. Ja. Also, als wir das erste Mal dahin kamen, kam aus Deutschland, ich habe 2 Jahre gespielt, vorher war ich 3 Jahre auf dem College in den USA und das sind natürlich nochmal so ganz super geregelte Verhältnisse und dann kommt man nach Griechenland und dann funktioniert das eben anders, da laufen die Uhren auch ein bisschen anders und wenn man sich damit ein bisschen arrangiert hat und auch so mit dem Lebensgefühl so ein bisschen sich arrangiert hat, weil das ja schon größtenteils sehr herzliche, auch stolze Menschen sind, die da leben, dann ging das eigentlich immer ganz gut und ich empfand so diese so eine Herzlichkeit, die den Deutschen immer so abgesprochen wird, die hat man da schon mitbekommen. Also sei es, wenn eine schwangere Frau irgendwo lang geht, dann wird Platz gemacht. Oder wenn ein Kinderwagen kommt oder eine ältere Dame oder älterer Herr, dann wird da ganz anders mit umgegangen oder mit Kindern. Ja, so eine andere Herzlichkeit, die man dann gerade in Berlin, obwohl ich Berlin liebe und die Leute auch sehr gut, sehr gerne mag hier, natürlich nochmal manchmal ein bisschen vermissen lässt.
Patrick Fehmerling, Ex-Basketball-Profi, hat in Griechenland gespielt und keinen Tag davon bereut. Ihr hört die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen und wir sprechen darüber, dass dieses Land, über das im Moment so viele Menschen reden und von dem man nicht immer so die tollsten Sachen hört, das ein ziemlich geiles Land ist. Griechenland. In Griechenland, so habe ich mir sagen lassen, gibt es zum Beispiel sehr viele Esel, Lastesel, die stehen überall in der Gegend rum und zwischendurch müssen die eben Sachen schleppen. Was es aber kaum gibt, sind Pferde und Ponys, obwohl eine Art von Pony ist in Griechenland durchaus verbreitet, nämlich der Pony, ein Auto made in Greece. Der Chef der Herstellerfirma Namco, Peter Kontoguris, der kann auch nur schwärmen von diesem Auto.
Warum? Weil es absolut einfach zu produzieren und hat einen sehr guten Preis, einen absolut besten Preis und ist hundertprozentig von Stahl, also keine Plastik. Und das ist für die Leute, dass die wollen etwas klassisch und Schönes, aber nicht mit sehr viel Frufru und sehr viel Elektronik.
Und anscheinend ist es tatsächlich wohl so, wer mal Pony gefahren ist, der liebt es und will nicht wieder damit aufhören. So ist es auf jeden Fall Jörg Krüger gegangen. Er ist Chefredakteur von Radio Kreta. Das ist ein deutschsprachiges Programm dort auf der Insel. Und er erzählt, wie dieses Auto überhaupt aussieht.
Ich beschreibe, wie es aussieht. Also Auto ist in den 70er, 80er Jahren gebaut worden. Also sieht auch ein bisschen historisch aus, sieht aus, heutzutage würde man sagen, ein SUV, ein Zwischending zwischen Jeep und Pickup, sehr eckig, fast militärisch und ist in einfachster Bauweise gebaut.
Mhm.
Also heißt keine elektrischen Fensterheber, keine Elektromotoren sonst wo, sondern ja, einfache Technik. Einfache Technik, die auch jeder Kfz-Mechaniker irgendwo in Afrika reparieren kann.
Mhm. Das ist ein griechisches Original.
Das ist ein griechisches Original, ja.
Okay. Wie sind Sie jetzt nun zu einem gekommen?
Wie bin ich zu einem gekommen? Also ich habe den Chef der Firma Namco, den Peter Kontoguris, ein 80-jähriger weiser Mann, würde ich mal sagen, den habe ich durch Zufall oder auch durchs Internet, durch beides kennengelernt. Und Peter hat mich eingeladen nach Saloniki, dort oben hat er seine Fabrik. Und ich habe meinen Radiosender und wir haben uns gut verstanden. Und da sagte Peter, weil du so ein guter Freund Griechenland bist und einen Radiosender auf Kreta machst, schenke ich dir das Auto.
Einfach so?
Einfach so.
Und war das ein gebrauchtes Auto?
Nee, es war ein neues Auto. Das ist eines der letzten Autos, die produziert worden sind in der Fabrik. Ich glaube, es war 1989, 1990. Da hat die Produktion geendet. Und in dieser Fabrik stehen eben noch aus den früheren Jahren alte Fahrzeuge, Ponys, LKWs, Patentautos, alles, was Peter früher in dieser Zeit der Automobilproduktion gemacht hat.
Und seitdem sind Sie auch Pony-Fan?
Seitdem bin ich Peter Kontoguris-Fan und auch Fan von diesem Auto, weil das Auto ist absolut praktisch. Gerade für Griechenland, für Kreta. Es hat keinen Allradantrieb, fährt sich aber genauso gut wie jeder Suzuki Jeep oder jeder was ich, Pajero. Ich habe früher ein Pajero gefahren und die Fahreigenschaften dieses leichten Autos sind noch besser als ein Allradantrieb.
Mhm. Sieht man die denn eigentlich viel im griechischen Straßenbild?
Nee, gar nicht mehr. Also es gibt vielleicht hier auf Kreta oder überhaupt in Griechenland noch ein paar hundert Autos, die als Oldtimer hier rumfahren, restauriert worden sind. In früheren Filmen, wie Filmen von Louis de Funès, da ist dieser Louis de Funès in seiner Polizistenrolle ein ähnliches Auto gefahren. Und dieses Auto ist im Prinzip auch von dem Peter Kontoguris produziert worden. Der hat früher diese Autos gebaut in Zusammenarbeit mit Citroën und mit Peugeot.
Mhm. Jetzt soll es bald eine Neuauflage geben von dem Pony.
Es soll eine Neuauflage geben. Deshalb war ich auch bei Peter vor 2 Jahren und Peter sagt, ich will es nochmal versuchen. Irgendwann muss die Wirtschaft in Griechenland ja wieder anspringen. Irgendwann müssen diese alten Politiker ja weg sein. Sein Problem war eigentlich, dass er nicht weiter produzieren konnte, weil eben die alte Politikerriege große Summen Geld von ihm haben wollte. Wie es in Griechenland eben so läuft, Schmiergeld, damit er seine Fabrik weiter betreiben kann. Und das hat er nicht mitgemacht. Und Peter ist jetzt wieder bereit, neu anzufangen mit diesem Projekt. Hat auch gerade im letzten Jahr die Idee seiner Automobilproduktion nach Ägypten verkauft.
Mhm. Heißt das denn, dass wir davon ausgehen können, dass in ein paar Jahren wieder überall die neuen Ponys rumfahren und ein Erfolg werden, meinetwegen auch international?
Die Antwort ist ganz einfach. Also wenn die Politik in Griechenland sich ändert, die Bürokratie, wenn der Staat funktionieren würde, was ich nicht sehe im nächsten halben Jahr, aber vielleicht danach, dann würde die Produktion von Seiten Peter Kontoguris sofort beginnen.
Mhm.
Und das Interessante an diesem Auto ist auch, wir haben da gesessen und haben gesagt, Mensch, es ist ein sehr schlichtes und einfaches Auto und die ganze Welt spricht über Elektromobilität. könnte man aus diesem Auto ein einfaches Elektrofahrzeug machen. Und da sind wir auf das Fraunhofer Institut gestoßen, auf viele verschiedene kleine Firmen, interessante Leute, Professoren in Deutschland, die uns auch gesagt haben, es funktioniert. Mit wenig Aufwand könnte man in dieses Auto Radnabenmotoren, elektrische, installieren. Und mit einem kleinen Benziner- oder Dieselmotor, der Strom produziert, ein sogenannter Range Extender, würde dieses Auto als Elektroauto funktionieren und dabei einen Benzinverbrauch von ca. 1,5 Liter pro 100 Kilometer haben.
Und das wäre ja wirklich zukunftsweisend.
Das wäre zukunftsweisend, weil dieses Auto, wenn es jetzt als Benzinfahrzeug produziert wird, hat einen Verkaufspreis von ca. 7.000 Euro. Zusätzliche Elektromobilität, denken wir, würde ungefähr 5.000 Euro kosten. Das wäre natürlich eines der günstigsten Elektromobile oder überhaupt das günstigste Fahrzeug, was man kaufen kann für 12.000 Euro. Das wäre das erstmal das Zukunfts-Einliter-Fahrzeug, bis wir dann endgültig mal richtige Elektromobilität haben, ne?
Das sagt Jörg Krüger, Chefredakteur von Radio Kreta. Er hat die Hoffnung, dass die Pony-Produktion bald wieder nach vorne gehen könnte. Und zwar richtig innovativ, dank dem Chef Namco-Unternehmen Peter Kontoguris. Ganz weit vorne unsere Sendung über Griechenland. Und wir haben mit Jörg Krüger gesprochen. Und natürlich müssen wir auch reden über das Essen. Da kommt man einfach nicht drum herum, denn das Essen in Griechenland ist ja schon sowas, womit wir uns eigentlich alle ganz gut auskennen. Ich sage nur, Moussaka ist natürlich das, was einem immer, immer wieder in den Kopf kommt. Und was einem noch in den Kopf kommt, ist dann aber auch sowas wie der griechische Bauernsalat oder eben Pastizio, ist irgendwie so ein Auflauf. Und dieser Pastizio ist zum Beispiel etwas, das ist vielleicht so ein Auflauf irgendwie mit vielen Nudeln und Eiern und weiß ich nicht was. Aber irgendwann hat mir mal jemand erzählt, dass Pastizio so wunderbar mit Zimt hergestellt wird und das natürlich das irgendwie was ist, was wir nicht so kennen. Also Zimt in der Küche zu verwenden bei herzhaftem Essen jenseits von Weihnachtsgebäck ist ja eher ungewöhnlich. Das habe ich dann danach aber immer mal wieder angewendet und in der Tat ist das relativ lecker und überhaupt nicht so abgeschmackt, wie man vielleicht denken könnte. Ja, unser Reporter Armin Himmelrath hat versucht, noch mehr Geheimnisse der griechischen Küche aufzudecken. Und dafür ist er, nein, nicht in den Imbiss Korfu oder bei Kostas gegangen, sondern ins Restaurant Sophias.
Ich bin zu Gast im Sophias, einem gemütlichen kleinen griechischen Restaurant im Kölner Süden. Aber so wie hier klingt das natürlich nicht bei Christos Moschos, dem Chefkoch. Während vorne gespeist wird, arbeitet Christos hinten in der Küche. Da klingt es anders, es ist laut, ein bisschen hektisch und vor allem warm. Draußen sind es heute 34 Grad, hier drin in der Küche über 50. Trotzdem müssen mehr als 100 Essen fertig gemacht werden.
Mein Name ist Christos Moschos. Ich komme aus Griechenland und ich arbeite hier als Chefkoch.
Chefkoch in einem griechischen Restaurant. Seit er 15 war, war das Christos Traumberuf, sagt er, weil Griechenland so leckeres Essen kennt. Das geht weit, weit über Gyros und Tzatziki hinaus.
Heute von Mittag, wir haben Fisch mit Tomatensauce, Paprika, Zwiebel, bisschen Saft. Das ist in Griechisch alla speziota und pastizio. Das ist ein Klassik-Teller. Gemüse mit zum Beispiel Zucchini mit Reis und Kalbfleisch. Viel.
Das ist das klassische Gericht. Immer mit Olivenöl. Und was ist daran besonders gut? Rafael Zanos, der zweite Koch im Sophias, zeigt auf eine der Flaschen.
Good olive oil, the best olive oil from Greece. It's probably from Kalamata. It has a very smooth taste. When you taste it, and it's not sour in your throat. That is because of the sun, because the olives, the trees, they need much sun.
Viel griechische Sonne macht also das Olivenöl perfekt und gesund, sagt Raphael.
It's also very healthy cooking with olive oil. It's better, and that's the one of the bases in the Mediterranean cuisine, also in Italy and in Spain.
Christos zeigt auf den Herd.
Hier ist Jubarella, ja, Teller, das mit Hackfleisch, Reis Und hier ist Artischocke aus Griechenland. Wir machen Püree, diese. Most of all is from Griechenland. Und especially our chef hier hat fresh Gemüse in Griechenland und bringen immer von dir. Und das ist self-made.
Dann schieben Christos und Raphael mir einen Teller hin.
Was ist das?
Das ist Dolmadaki. Das ist Mona mit Reis und viel, viel Kräuter. Reis und Kräuter. Und ich weiß nicht, wie heißt diese?
Weinblätter.
Also. Und von oben wir haben Spray mit Feta-Taste. Und das ist sehr lecker. Kannst du probieren, Mann. Ja. Und hier wir haben Fisch. Das ist mit Paprika, Zwiebel, bisschen Saft, Tomatensauce und Knoblauch.
Was heißt guten Appetit?
Kali Orexi.
Na dann, Kali Orexi.
Und das ist hier unglaublich lecker. Unglaublich. Der Fisch total zart und eine dermaßen leckere Tomaten-, Kräuter-, Zwiebelsoße drauf. Oh, ein Traum.
Als nächstes bringt Raphael einen Salatteller. Griechischer Bauernsalat, würde ich sagen. Stimmt aber nicht, das heißt...
Choriatiki. Und ist mit Tomaten, Gurken, Oliven, Zwiebeln, Paprika und Feta-Käse. Olivenöl, natürlich. Und ein bisschen Oregano. Alles ist aus Griechenland. Und probieren bitte.
Boah, ist das lecker.
Dazu Wein? Ne, danke, ich muss noch arbeiten. Ja, okay, Alkohol im Dienst, das ist aber jetzt diesmal aus beruflichen Gründen. Ach, mir geht's gut und Futini auch, weil mir der Wein schmeckt.
Weil normalerweise Rezina ist ein geharzter Wein. Aber diese Sophias Rezina ist etwas milder. Ich, meiner Meinung nach diesem Klima hier in Köln, passt besser, wenn ein milder Wein trinken kannst. Und das ist ein milder Rezina und ist sehr beliebt geworden an unsere Gäste und wir verkaufen das fließend. Alle sind zufrieden, super zufrieden. Und wir auch, weil wir das verkaufen.
Und dann ist alles plötzlich doch so wunderbar sommerlich wie, naja, wie beim Griechen halt.
Unser Armin in der griechischen Restaurantküche. Sehr, sehr lecker. Und heiß ist es dort. Aber im Moment ist es ja draußen und drin. Überall heiß, wie auch immer. Die Küche ist auf jeden Fall auch ein Grund, warum wir heute gesagt haben, oh, wie schön ist Griechenland, aber eben nicht der einzige. In dieser Redaktionskonferenz möchte ich mich verabschieden. Ich bin Verena von Keitz und wünsche euch einen schönen Abend, den ich hier beschließen möchte, mit einem besonderen Grußwort von Peter Kontoguris, dem 80-jährigen Chef der Pony-Autos.
Ich bedanke mich auch im Namen von Griechenland.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.